Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 16. Juli. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über Ursula von der Leyen und über die Mondlandung vor 50 Jahren. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die Europäische Union hat Strafmaßnahmen gegen die Türkei erlassen. Als Grund nannte die EU, dass die Türkei illegalerweise vor Zypern nach Erdgas bohre. Die EU wolle deshalb jetzt nicht mehr auf hoher Ebene mit der Türkei sprechen. Außerdem sollen die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen ausgesetzt werden und die Türkei soll weniger EU-Hilfen bekommen. Die EU-Außenminister wollen zusätzlich auch noch weitere Finanzsanktionen durchsetzen. Die Türkei beansprucht den Nordteil von Zypern seit 1983 für sich. Die EU hat das aber nie anerkannt. Das Europäische Parlament stimmt heute darüber ab, ob Ursula von der Leyen neue EU-Kommissionspräsidentin wird. Sie braucht dafür die absolute Mehrheit, das heißt 374 Abgeordnete müssen ihr die Stimme geben. Ob sie die bekommt, ist noch total unklar. Die Grünen und die Linken im Europaparlament haben schon klar gesagt, dass sie mit Nein stimmen werden. Aber egal wie die Abstimmung ausgeht, will von der Leyen am Mittwoch ihr Amt als Verteidigungsministerin abgeben. Mehr zu dem Thema gibt's jetzt mit Monja Maiborg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Dieser Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Monja Maiborg. Heute ist es soweit. Das EU-Parlament stimmt darüber ab, ob Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wird. Sie war keine Spitzenkandidatin, wir erinnern uns, sondern sie ist Anfang Juli überraschend vom Europäischen Rat für diesen Job nominiert worden. Manch einer sah dadurch die Demokratie in Gefahr oder wenigstens die GroKo. Über die Abstimmung spreche ich jetzt mit Steffen Dobbert aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Steffen.
Hallo Monja.
Von der Leyen hat jetzt 14 Tage lang so eine Art Wahlkampftour gemacht. Sie war bei den Abgeordneten des EU-Parlaments und ja, was war da ihre Botschaft?
Naja, ihre Botschaft war, wählt mich. Ganz einfach ausgedrückt. Also sie hat versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Sie hat sich bei den verschiedenen Fraktionen vorgestellt, also ist vage geblieben, ja. Also das Europaparlament ist ja besetzt von links bis rechts und da kann sie natürlich nicht speziell und spezifisch werden. Sie hat das versucht und ja, heute wird zum High Noon kommen. Also um 18 Uhr ist die Abstimmung, davor am Vormittag um 9 Uhr wird sie zuerst reden im Parlament, dann wird es nochmal eine Nachfrage geben von den Abgeordneten, dann wird sie darauf antworten und dann haben die am frühen Nachmittag Zeit, in sich zu gehen, die 700 und etwas Abgeordneten, und dann haben sie es in der Hand. Wird Europa handlungsfähig sein mit Ursula von der Leyen an der Spitze oder nicht?
Du hast die Rede gerade schon angesprochen, da will sie ja ihre Vision für Europa skizzieren für die nächsten 5 Jahre. Was erwartest du da?
Es ist höchst spannend, ob sie es schafft, die Abgeordneten zu überzeugen. Wenn sie es schaffen will, muss sie eine Rede hinlegen, die wirklich sitzt. Und ich habe nur gehört, dass sie da mit einem kleinen Beraterteam dran gearbeitet hat, aber es wird spannend.
Und bei den Abgeordneten, wie ist da die Stimmung? Da war ja doch viel Wut auch zu spüren, dass jetzt jemand da in das Amt gehievt werden soll, der nicht vorher als Spitzenkandidat angetreten ist.
Genau, also es gibt die Abgeordneten, die ich ehrlich gesagt gut verstehen kann, die sagen aus Prinzip nichts gegen Ursula von der Leyen. Sie ist vielleicht eine gute Kandidatin und eine interessante Person, aber der Weg, wie sie zu diesem Amt gekommen ist, der ist nicht demokratisch. Es ist in den EU-Verträgen, also in dem EU-Recht niedergeschrieben, dass es dieses Spitzenkandidatenprinzip geben soll, und sie hat halt jetzt ja die letzten 2 Wochen hat sie so ein bisschen Wahlkampf gemacht, aber hallo, es geht um die EU, es geht um Europa, und da ist das doch im Juli in der Sommerpause so ein bisschen zu wenig undemokratisch, finde ich ehrlich gesagt auch.
Heute Abend wissen wir mehr, aber was meinst du, wird sie gewählt?
Oh. Also ich vermute ehrlich gesagt nein, was aber auch nicht das Ende der Welt wäre, aber ich bin mir wirklich unsicher. Also es ist spannend, lass uns alle drauf schauen.
Aber wenn du sagst nein, muss ich doch nochmal nachfragen, das heißt, wir haben die nächsten Monate keine funktionierende europäische
Regierung. Da sitzen ja auch Leute und machen die Arbeit, während die anderen sich überlegen, wer die Arbeit in Zukunft machen soll. Das ist ja eigentlich was ganz Normales. Also als Beispiel in Spanien wurde, glaube ich, im April gewählt und die haben immer noch keine funktionierende Regierung. Und wir hier, wir Deutschen im Herzen Europas, wir erinnern uns vielleicht auch noch an die letzte Regierungsbildung, an so Leute wie Christian Lindner und Co., die das dann alles scheitern haben lassen. Das hat viel länger gedauert. Also das ist halt in der Demokratie auch normal, dass es nicht beim ersten Mal alles so klappt. Also ein bisschen Geduld, vielleicht brauchen wir die noch in den nächsten Wochen.
Dank dir.
Gerne.
Und sonst so? Bushaltestellen, das sind ja diese mehr oder weniger schönen Häuschen, die einen vor Regen und Wind schützen sollen, wenn man auf den Bus wartet. In Utrecht in den Niederlanden kam man jetzt auf die Idee, die Dächer von mehr als 300 Bushaltestellen zu bepflanzen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern hilft auch der Natur. Denn die Serumpflanzen, die dort wachsen, die sind bei Bienen beliebt und helfen außerdem, Feinstaub aus der Luft zu filtern. Auf Twitter kam die Idee super an. Das kann auch an dem guten Slogan liegen: From Bus Stop to Bee Stop.
Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Heute vor 50 Jahren ist dieser Countdown gezählt worden. Da ist in Florida auf dem Weltraumbahnhof der NASA die Apollo 11 Mission gestartet. Ein paar Tage später dann hat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. Darüber spreche ich jetzt mit Alina Schadwinkel, meiner Kollegin aus dem Wissensressort. Grüß dich.
Hallo Munja.
Die Apollo 11 Mission, mit der den Amerikanern dann die Mondlandung gelungen ist, die hatte ja einen langen Vorlauf. Jahrelang haben sich US-Amerikaner und Russen so eine Art Wettkampf geliefert um die Vormachtstellung im All. Wie kam es denn, dass die Amerikaner diesen Wettlauf dann gewonnen haben?
Ja, dieser Wettkampf, von dem du sprichst, das Space Race, hatte tatsächlich schon 1957 begonnen. Damals ist es der Sowjetunion gelungen, erstmals einen Satelliten ins All zu schicken. Sputnik hieß der. Und ja, wie kam das dann, dass die Amerikaner ihn gewonnen haben? Eine sehr gute Frage, denn eigentlich ist den Russen alles gelungen, was ihnen nur gelingen konnte. Also sie haben das erste Tier, den ersten Menschen, die ersten unbemannten Sonden hingeschickt, sind sogar drauf gelandet auf dem Mond ohne Menschen. Man muss aber dazu sagen, etwas hinzubringen ist was anderes als etwas hin und wieder zurückzubringen. Und da hatten aber die Amerikaner den Vorteil, dass sie die starke Rakete, die Saturn V, entwickeln konnten, die es dazu brauchte, etwas so Schweres hinzubringen. Und sie hatten die Ideen für die nötigen Manöver, also dass man eben mit mehreren Raummodulen hin muss, also Raumschiffen und Landefahrzeugen, dass man da was abkoppeln und ankoppeln muss. Letztlich war es dann eben nicht nur das Budget, sondern so eine entscheidende Ingenieursleistung, dass man eben die nötigen Raketen, Raumschiffe und eben auch Manöver entwickelt hat. Ja, und tatsächlich aber auch die nötige Portion Glück. Denn sind wir mal ehrlich, das war ein einziges, großes, sehr öffentliches Experiment an Menschen und es musste einfach funktionieren.
Du hast gerade gesagt, es war ein Experiment. Ist denn tatsächlich alles nach Plan gelaufen?
Also im Großen und Ganzen ja, was ich bis heute sehr, sehr erstaunlich finde. Also ich habe mich jetzt für diese Berichterstattung nochmal sehr intensiv mit dem Ganzen auseinandergesetzt und da gab es so viel, was hätte schiefgehen können. Und es gab mal leichte Abweichungen vom Kurs, die ließen sich aber korrigieren oder ja, mein Gott, die Astronauten haben nicht so lange geschlafen, wie sie sollten.
Waren vielleicht auch ein bisschen aufgeregt?
Ja, könnte ich mir vorstellen. aber so richtig dramatisch war es eigentlich kurz vor der Landung, weil die ist fast abgebrochen worden. Es gab da zum einen eine Fehlermeldung, einen Alarm, den man nicht direkt zuordnen konnte. Und man wusste nicht, sollten wir das jetzt, also müssen wir das jetzt beenden hier oder nicht? Stellte sich raus, das ist irgendwie ein Fehlalarm, aber macht mal weiter. Und dann stellte sich raus, die Landestelle, die der Bordcomputer angepeilt hat, ist leider überhaupt nicht glatt und flach und seicht, sondern da liegt tonnenweise Geröll, da sind scharfe Kanten, da ist auch direkt noch ein Krater davor, da möchte man nicht aufsetzen. Also hat Neil Armstrong mal eben die manuelle Steuerung übernommen und beschlossen, ich lande das Ding jetzt selbst. Und als er aufgesetzt hat, gab es noch ein paar Sekunden lang Treibstoff, also das war knapp.
Zum ersten Mal hat der Mensch von außen auf seinen eigenen Planeten geschaut. Wie hat das denn die Selbstwahrnehmung der Menschen verändert?
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Das sind die Worte, mit denen Neil Armstrong den Mond betreten hat. Und ich finde, so pathetisch sie vielleicht auch klingen mögen, die sind absolut treffend. Denn es gab plötzlich wieder neue, noch unerforschte Kontinente. Man hatte den Eindruck, auf der Erde ist alles entdeckt. Jetzt aber hatten wir so unbegrenzte, unbekannte Weiten, die Tiefen des Alls, wo wir bis heute noch nicht wissen, was da alles draußen ist. Und das macht schon was mit einem. Und viele Astronautinnen und Astronauten berichten auch, dass wenn sie von außen auf die Erde blicken, dann ändert sich so ein bisschen die Wahrnehmung. Also die Erde, unser blauer Planet, gewinnt unfassbar an Bedeutung, wenn man sie vom All aus betrachtet. Weil da, auf dieser kleinen, kleinen Kugel, in dieser riesigen Weite, da sitzt die Menschheit. Das ist unsere sichere, schützenswerte Heimat. Wer weiß denn schon, was da noch so draußen ist?
Danke dir.
Gerne doch.
Und wir berichten die ganze Woche über die Mondlandung. Zum Beispiel gibt's Videos vom Mond, wie man ihn noch nie gesehen hat. Das war's für heute bei Was Jetzt? Schreiben Sie uns gern, wenn Sie sich auch so für die Mondlandung begeistern wie Alina Schadwinkel oder wenn Sie uns was anderes sagen wollen. Die Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Ich bin Munja Mayburg und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir müssen es einfach nochmal hören.
Oh ja, bitte.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Tja, was soll ich sagen?
Legendär.
Gänsehaut.
Ja.